Für uns war es immer ganz wichtig, dass wir das Reden Gottes hören, wenn es um ganz große Entscheidungen in unserem Leben geht. Also damals schon, als ich ein junger Kerl war und dann bin ich ja nach Brasilien gegangen, da war das Reden Gottes ganz arg wichtig für mich. Was will Gott von mir in meinem Leben? Und dann, als wir dann hier in der Schweiz waren, das war ja auch, Herr Markus Schröder ist ja da, ein Grund, warum überhaupt wir hier in die Schweiz gekommen sind, ist Markus Schröder seine Schuld. Und danke, Markus. Aber natürlich Gott hat uns auch geführt. Und danach, jetzt, als es dann hieß, von Gott aus, wir sollen hier nicht bleiben, wir wollten ja nicht weggehen aus Wettingen, war das auch ganz wichtig, dass Gott ganz stark zu uns geredet hat und es in Predigten an sich selber, wo wir mal drüber sprechen könnten. Und dann jetzt wieder von Amerika nach Deutschland war das wieder ein Suchen und ein Ringen, dass Gott zu uns redet, damit wir wissen, wo es hingeht. Und ich glaube, es ist nicht nur einfach toll, dass man weiß, wo Gott uns haben will und auch nicht haben will, sondern es ist dann gut, vor allen Dingen, wenn schwere Zeiten kommen. Und ich will das jetzt euch noch sagen, es hört sich vielleicht toll an, ja, 2 Jahre in Amerika zu sein. Und dann macht der Philipp da seinen Master und chillt in Amerika und isst Burger und so weiter. Aber wir hatten eine ganz arg schwierige Zeit in Amerika. Aber wenn wir nicht gewusst hätten, dass Gott uns da haben will, dann wäre es noch schwieriger gewesen. Da wir aber wussten, dass Gott uns da haben will, war es irgendwie okay, ja. Was okay, da durchzugehen. Und ich möchte mit euch heute, die Predigt heißt nicht wie auf dem Zettel, keine Mission, sondern die Predigt heißt die Kraft eines Auftrags. Und ich würde gerne mit euch einen Text anschauen, der unglaublich praktisch ist und der dieses Thema aufgreift, die Kraft eines Auftrags. Und ich hoffe, dass du heute Morgen rausgehst und ganz arg praktisch nachher umsetzen kannst in deinem eigenen Leben, was denn dein Auftrag ist. Weil das ist unglaublich wichtig, ich würde sagen fundamental wichtig, dass du weißt, was Gott von dir will. Zweitens ist es wichtig, dass es praktisch wird, weil es bringt nichts, wenn wir hier am Sonntag in die Church kommen und irgendwie ein bisschen Gottes Wort reinhören und danach nachher aber nichts in unserem Alltag umsetzen. Ja, es bringt ja nichts, wenn wir nachher auf die Hochzeit gehen irgendwie und zu viel Alkohol trinken oder wenn wir nachher auf die Arbeit gehen und wir sind richtig dumme Typen oder wir haben einen Handwerker zu Hause und wir sind geizig und alle Handwerker sagen, ich gehe nicht gerne zu Christen, weil die so geizig sind. Also irgendwie muss es ja praktisch werden in unserem Alltag, das, was hier drin steht in der Bibel. Und ich habe auch nur 2 Punkte und wenn es mit dem Heulen noch ein bisschen besser wird, dann werden wir auch bis um 17 Uhr fertig. Okay, also wer seine Bibel dabei hat, darf sie gerne aufschlagen in Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Johannes 5, die Verse 1 bis 16. Da heißt es, ich lese einfach alles durch, könnt ihr mitlesen. Danach, da war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Sagt mal alle Bethesda. Und der 5 Säulenhallen hat. In diesem lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, sagt mal alle, zuerst. Ist ein bisschen fies, gell? Wer zuerst hineinstieg, der Schnellste, der Stärkste, der Beste, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Es war aber ein Mann dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Wenn ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Liegematte auf und ging umher. Haha, es war aber Sabbat, hoho, an jedem Tag. Immer wenn Sabbat kommt, gell, dann weißt du Bescheid, was jetzt kommt. Es war aber Sabbat an jenem Tag. Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten, es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Er antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, der sprach zu mir, nimm deine Liegematte und geh umher. Da fragten sie ihn, wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm deine Liegematte und geh umher? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war weggegangen, weil so viel Volk an dem Ort war. Danach findet ihn Jesus im Tempel und spricht zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Hört, hört.
Mein erster Punkt heute Morgen, ich habe der erste Punkt heißt, du bist ein Aquarium. Sag doch mal zu deinem Nachbarn, du bist ein Aquarium. Samuel, sag mal zu deinem Nachbarn. Also, du bist ein Aquarium, Elvis. Okay. Kommt mal ganz kurz gedanklich mit mir mit an den Teich von Bethesda. Da heißt also im Text, da ist eine große Menschenmenge und in dieser Menschenmenge, in diesem Getümmel, da liegt ein Mann auf seiner Liegematte. Und er liegt auf seiner Liegematte dort und der Text verrät uns eigentlich relativ viel von diesem Mann. Das Erste, was der Text uns verrät, ist, dass der Mann eine Krankheit hatte. Und zwar war dieser Mann krank, entweder er konnte nicht laufen oder nur ganz schlecht laufen, weil er war ja immer langsam, war immer zu spät. Das Zweite, was uns der Text verrät, ist, dass dieser Mann alleine war in seiner Krankheit. Er hat nämlich niemanden, er sagt es ja, ich habe niemanden. Und das Dritte, was wir erfahren aus seiner Antwort, die er Jesus gibt, ob er denn gesund werden will, ist, dass er absolut verzweifelt ist. Er hat nämlich niemand und er antwortet dann Jesus und sagt ja nicht mit Ja oder Nein. Fragt er ihn, hier willst du gesund werden? Er sagt jetzt nicht Ja, er sagt auch nicht Nein. Es kommt so ein ganzer Frust aus ihm heraus, wo er sagt, ich habe niemanden. Und wenn das Wasser bewegt wird, dann komme ich immer zu spät. Das ist ein verzweifelter Mann. Ein Mann, der krank ist, ein Mann, der allein ist, ein Mann, der verzweifelt ist. Und dann verrät uns noch der Text später, als Jesus ihn im Tempel trifft, dass der Mann eventuell sich die Krankheit selber eingebrockt hat. Jesus kommt dann zu ihm und sagt zu ihm, sündige nicht mehr, damit dir nichts Schlimmeres passiert. Jesus sagt hier nicht explizit, dass die Krankheit, die er hatte, aufgrund von seiner Sünde war, von seinem Lebensstil, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das so interpretieren kann. Vor 4 Wochen wollte ich mit meiner Frau in den Gottesdienst gehen, um die Ecke bei uns in Ludwigsburg, wo wir bei meinen Eltern gewohnt haben, nachdem wir aus den USA nach Hause gekommen sind. Und der Gottesdienst hat erst um 11 angefangen und da waren wir irgendwie noch frisch damals, als wir aus Amerika gekommen sind. Und haben dann gesagt, komm, wir gehen vorher noch in den Park. Noch in den Park gegangen, haben noch ein bisschen gespielt, die Kinder haben ihren Floss gemacht und so. Und dann haben wir, dann auf einmal war die Zeit halt so fortgeschritten. Und einige von euch kennen mich ja. Es gibt bei mir ein Problem. Ich habe mehrere Probleme, aber ein Problem ist, ich hasse es, zu spät zu kommen. Ja, sehen wir. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Wenn du mich nerven willst, dann mach was mit mir ab und komm zu spät. Das ist schlimm. Jetzt ist es so, wir haben ja 4 Kinder. 1 davon wird noch gestillt. Pünktlich zu sein, ist eine relative Kunst an sich selber. Amen, liebe Mütter. Ja. Also, wir waren dann in diesem Park und dann sind wir zu spät losgefahren und das Navi hat die Adresse von der Gemeinde nicht gefunden. Wir waren da noch nie, das war dann schwierig mit dem Parkplatz zu finden, das Kinderprogramm war auch nicht ausgeschrieben und so waren wir 15 Minuten zu spät im Gottesdienst. 15 Minuten. So, die eine oder andere, Nicole würde sagen, kein Problem, Standard. Nein. Manche würden sagen, kein Problem, Standard, aber das war dann so, ich komme rein in den Gottesdienst und bei mir ist das wirklich auf 180. Wir kommen in Gottesdienst rein, coole Gemeinde, weich, fetter Worship am Laufen. Aber wir kommen ja als Letztes rein, also ganz hinten hat es noch Platz. Und ich setze mich dann da hinten einfach hin. Und die Worship-Zeit, die hat mich 0,0 berührt. Weil ich innerlich so eine Wut hatte, dass wir jetzt zu spät gekommen sind. Die Predigt hat mich 0,0 berührt. Ich fand es jetzt auch sonst nicht gut, aber 0,0 hat die mich berührt. Dann sind wir nach Hause gegangen und ich sage euch eins. Wir können ja, also wenn wir jetzt Kaffee getrunken hätten an dem Sonntag, hätte ich wahrscheinlich nicht viel gemerkt von meinem innerlichen. Ne? Aber unsere Ehefrauen und unsere Kinder, die wissen ganz genau, was los ist. Ne? Amen. Also wenn wir schlecht drauf sind, selbst wenn jemand zum Kaffee trinken kommt, können wir ja eine Maske aufsetzen. Aber ich war den ganzen Tag so ein richtiger, miese Peter. Was denkt ihr jetzt, wenn ich so meinen Alltag weiterlebe? mit diesem Groll in mir, mit dieser Wut in mir, mit diesem ich gehe in Gottesdienst, aber es 0,0 tut es mich berühren, weil ich bin innerlich so voll mit diesem Groll und mit dieser Bitterkeit. Was denkt ihr denn dann? Werde ich dann nicht krank? Ich denke auf jeden Fall, ja, ich werde krank. Zuerst werde ich krank, dann werden meine Beziehungen krank, dann wird die Beziehung mit meiner Frau krank, dann wird die Beziehung mit meinen Kindern krank, dann wird meine geistige Beziehung mit Gott krank und dann werde ich krank. Die Lösung von dem Problem war jetzt relativ einfach. Dass ich dann am Abend einfach im Bett, der ganze Tag war schon vorbei, ne? Meine arme Frau, mit so einem miese Peter den ganzen Tag, dass ich dann einfach am Abend zu meiner Frau sage, Amor, ich war jetzt so schlecht drauf, einfach nur, weil wir zu spät gekommen sind. Ich habe es auf dich geschoben, ich habe es auf die Kinder geschoben, ich habe es auf Navi geschoben, ich habe es auf die Gemeinde geschoben, sie könnten doch mal ihren Parkplatz ausschildern. Warum habe ich das Kinderprogramm nicht angeschrieben? Aber am Ende ist es meine Schuld gewesen, ich möchte dich um Verzeihung bitten. Und dann sagt halt meine Frau, ja, ich vergebe dir. So, und dann kann man wieder schlafen gehen. Und dann ist mein Herz wieder frei, auch wieder für Vergebung und für ein gesundes Leben. Ich denke, dass wir tatsächlich krank werden können aufgrund von unserem Lebensstil. Und es könnte sein, dass dieser Mann krank war aufgrund von seinem Lebensstil. Jesus sagt das zu ihm, er soll nicht mehr sündigen. Und genau dieser gleiche Satz sagt auch zur Ehebrecherin im Johannes, als sie kommen und die steinigen wollen. Jesus sagt dann zu ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Da ist schon so eine Connection da. Also, der Mann war alleine, verzweifelt seit 38 Jahren seiner Krankheit, die er sich vielleicht selbst eingebrockt hat. Und dann müsst ihr euch jetzt mal vorstellen, wie sieht dieser Mann aus? Wie riecht dieser Mann? Wie sehen dem seine Zehennägel aus, Claudia? Der liegt da, 38 Jahre in seiner Krankheit, der kann ja nicht laufen oder schlecht. Wie sieht er denn aus? In der Hitze von Jerusalem. Wie geht denn der aufs Klo? Wie kriegt denn der was zu essen? Ich weiß nicht, ob du diesen Mann gerne vor dir gehabt hättest. Das ist eine riesige Menschenmenge. Und dann aber kommt Jesus. Was macht Jesus? Jesus sieht ihn und Jesus interessiert sich genau für diesen Mann inmitten von der großen Menschenmenge. Jesus sieht ihn und was macht er jetzt? Er hat Erbarmen von diesem Mann und er heilt ihn. Er heilt ihn. Und hier möchte ich jetzt einhaken und es ganz kurz auf unser Leben übertragen. Erstens, Jesus sieht dich, wenn du alleine bist. Vielleicht fühlst du dich alleine in deiner Kindererziehung. Deine Frau oder dein Mann, die machen nicht so mit, wie du gerne möchtest. Vielleicht fühlst du dich aber auch allein auf deiner Arbeit. Keiner setzt sich mit dir in die Kantine, an den Tisch. Keiner teilt mit dir die gleichen Werte. Du kämpfst so alleine wie gegen Windmühlen. Vielleicht fühlst du dich alleine, alleingelassen. Früher warst du immer unter Menschen und Leute haben dich angerufen, aber seit geraumer Zeit ruft dich keiner mehr an und keiner will was mehr von dir. Vielleicht warst du früher immer für Leute da und hast Baby gesittet. Aber jetzt bräuchtest du eigentlich selber, dass jemand sich um dich kümmert und jetzt ruft dich keiner an. Vielleicht fühlst du dich alleine. Ich möchte dir heute Morgen zurufen, Jesus sieht dich. Das Zweite, Jesus sieht dich in deiner Verzweiflung. Der Mann war verzweifelt, Jesus hat ihn gesehen und das Gleiche macht doch Jesus mit dir. Er sieht dich in deiner Verzweiflung. Vielleicht bist du verzweifelt mit der Kindererziehung. Deine Kinder werden größer, Teenies und du hast irgendwie keine Connection mehr zu denen. Vielleicht fühlst du dich verzweifelt. Irgendjemand. Vielleicht fühlst du dich verzweifelt, weil dir Beziehungen entgleiten, die du schon lange gelebt hast und irgendwie läuft es nicht mehr so, wie du dir das vorstellst. Vielleicht fühlst du dich verzweifelt, weil du schon älter geworden bist und es zwackt und zwickt und du merkst langsam, ich will eigentlich, aber mein Körper macht nicht mehr mit. Vielleicht fühlst du dich verzweifelt, es macht dir irgendwie so ein bisschen Angst. Vielleicht fühlst du dich verzweifelt auch wegen was ganz anderem, was ich nicht weiß, aber was du jetzt weißt in diesem Moment, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott, Jesus sieht dich in deiner Verzweiflung. Das Dritte, Jesus sieht dich in deiner Krankheit. Vielleicht geht es dir gar nicht gut. Du gehst zum Lini einmal in der Woche. Du gehst zum Bruno die anderen 14 Tage. Du gehst zum Alex die andere Woche. Und dann gehst du noch zu Martin die andere Woche. Vielleicht geht es dir gar nicht gut, du bist krank. Vielleicht bist du einfach krank, weil eben wir in dieser Welt leben, in der wir leben, die gefallen ist und du bist krank. und es zwickt und zwackt und es geht nicht weg. Vielleicht bist du aber auch krank aufgrund von deinem Lebensstil und deiner eigenen Sünde und es läuft nicht so, wie du dir das vorstellst. Dann möchte ich dir auch heute Morgen sagen, dass Jesus dich sieht in deiner Krankheit. Vielleicht liegst du auf deiner Liegematte und du würdest eigentlich gerne da runterkommen, aber du bist krank. Dann möchte ich dir heute Morgen zurufen, Jesus sieht dich in deiner Krankheit. Und als Viertes, Jesus sieht dich in deiner Sünde. Halleluja. Jesus sieht dich in deiner Sünde. Dein Leben ist Jesus nicht verborgen. Du bist ein Aquarium. Alles, was abläuft in deinen Gedanken, in deinem Herzen, in deinen Taten, ist Jesus nicht verborgen. Und es könnte dir jetzt Angst machen. Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, wenn es ein bisschen Angst macht, dass Jesus alles sieht. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, Jesus hat Erbarmen. Jesus ist nicht zu dem Mann gekommen und hat gesagt, hey Kamerad Schwungrad, Pech gehabt, mein Freund. Ha, 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 selber eingebrockt. Jesus kommt und Jesus erbarmt sich. Und Jesus erbarmt sich auch an dir. An der Sünde, die in deinem Leben sich anschaut. Jesus erbarmt sich. Jesus kommt zu dir. Er hat Erbarmen mit dem Mann am Teich von Bethesda und auch mit dir. Jesus interessiert sich für dich. Was wir noch lernen können aus dem Text, sind noch zwei andere Sachen, die wichtig sind. Erstens, sei bitte ehrlich zu Jesus. Ist ja so. Der Kranke ist nämlich brutal ehrlich zu Jesus. Sein ganzer Schmerz, seine ganze Verzweiflung, alles kommt jetzt raus. Er sagt es, wie es ist, ohne Punkt und Komma. Jesus sagt ihm, willst du gesund werden? Und dann kommt der ganze Frust daraus. Ich denke, der Mann hat noch länger geredet, vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde. Johannes hat jetzt einfach nur den Satz aufgeschrieben. Ne? Aber er ist ehrlich zu Jesus. Und jetzt, mein Freund, sei bitte um Himmels Willen ehrlich zu Jesus. Sei bitte ehrlich zu Jesus. Du bist ein Aquarium. Es lohnt sich nicht, Sachen zu verstecken vor Jesus. Sei brutal ehrlich zu ihm. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, damit wir Heilung in unserem Leben finden. Ich hätte jetzt auch vor 3 Wochen am Sonntag sagen können, hey Jesus, war heute eigentlich ein ganz cooler Tag. Wir waren im Park, dann sind wir in die Church gefahren, war cool. Kaffee getrunken mit der Mama. Ja gut, ich war jetzt nicht so gut drauf, aber okay, war ein guter Tag, ich danke dir. Hätte ich auch mal Blödsinn. So war das nicht, ja? Wir müssen ehrlich sein zu Jesus. Und vielleicht fällt es dir schwer, ehrlich sein zu Jesus, weil du so erzogen worden bist und man fängt dann immer an zu reden, wenn man zu Gott kommt. Ne? Oh, du heiliger, allmächtiger Gott, der du die Himmel und die Erde geschaffen hast, du, der über allem thronst, sei bitte ehrlich zu Jesus. So wie dir der Schnabel gewachsen ist. Jetzt ist die Frage, wie sind wir ehrlich zu Jesus? Indem wir ehrlich zu Jesus sind. Mach dich auf den Weg in eine Gebetszeit. Geh doch mal spazieren in den Wald und dann rede einfach, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Wenn es dir schwerfällt, es kommt dann schon mit der Übung so, ne? In der Küche beim Kochen, fang einfach an zu reden mit Jesus ehrlich. Beim Staubsaugen im Flur, bei der Hobelbank in der Garage, im Stau im Auto. Hat sie fast keinen Stau in der Schweiz. Kein Stau von Karlsruhe nach die Grenze, kommst du über die Schweiz. Sag Jesus ehrlich, was los ist. Sag ihm deine Liegematte. Sag's ihm. Mit deiner Krankheit, mit deiner Einsamkeit, mit deiner Verzweiflung. Sei ehrlich. Und ich glaube, es ist was Unglaubliches, Befreiendes, wenn wir ehrlich sind mit Jesus. Jesus verurteilt dich nicht. Heuchler kann er nicht gebrauchen und die hat Gott auch nicht gerne. Verzweifelte, ehrliche Sünder sind bei ihm willkommen. Amen. Ich sag's nochmal. Heuchler kann er nicht gebrauchen und die hat Gott auch nicht gerne. Verzweifelte, ehrliche Sünder sind bei ihm willkommen. Das Zweite, was wir aus dem Text lernen können, ist, sei gehorsam. Sei gehorsam. Mach das, was Jesus dir aufträgt. Die Geschichte ist ja schon crazy an sich selber. Ne? Also das mit dem Wasser, mit dem Engel und so weiter und so fort. Alright. So, jetzt erwischen die Juden ja ihn am Samstag. Und ich finde das so ein witziges, so eine witzige Geschichte. Der Typ rollt seine Matte auf, macht das, was Jesus zu ihm gesagt hat. Und dann läuft der durch Jerusalem mit dem breitesten Grinsen, das man seit 350 Jahren gesehen hat. Ja? Und dann fragen ihn die Juden, hey, das geht nicht. Heute ist Sabbat, warum trägst du deine Liegematte umher? Dann sagt er, du, also keine Ahnung, aber der Typ, der zu mir gesagt hat, der Typ, der mich wieder eingesetzt hat in die Gesellschaft, der Typ, der mir meine Sünden vergeben hat, der Mann, der gesagt hat, der mich wieder gesund gemacht hat, der Mann, der all mein Leben wiederhergestellt hat, der hat zu mir gesagt, roll mal deine Liegematte auf und geh umher. Ergo, das mache ich auch. Der Mann ist gehorsam. Er macht das, was Jesus zu ihm gesagt hat. Bekenntnis und Aktion, Glauben und Verhalten, die gehören zusammen. Du kannst nicht von Jesus das Leben geschenkt bekommen, die Sünden vergeben bekommen, ein neues Leben bekommen und dann pfeifen auf das, was Jesus sagt. Ich mache jetzt keine Liste von Dingen, ja, die Jesus von uns möchte. Da seid ihr schon groß genug. Und wenn so ein, also, es mangelt bei uns nicht an Wissen, was wir tun sollen. Ne? Es mangelt ganz oft einfach an unserem Gehorsam. Ich habe das vorher kurz erzählt, dass Amerika nicht leicht war für uns. Auch die Schweiz zu verlassen war für uns nicht leicht. Ich weiß nicht, ob du schon mal ausgewandert bist. Das ist ein Papierkrieg, ja. Also als Gott gesagt hat, wir sollen gehen, okay, cool, dann gehen wir. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich auf Drogen da nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, als Gott diese übernatürliche Sache da für uns geschenkt hat. Und danach geht einfach die Arbeit los. Alles packen. Alles abmelden, alles ummelden, alles umziehen, aller Abschied. Dann in Amerika ankommen, kein Arsch kennt dich, bist auf der Uni den ganzen Tag am Studieren, bist alleine. Es ist nicht einfach, gehorsam zu sein, manchmal. Manchmal ist gehorsam sein auch mega schön, wie du Urs vorher erzählt hast mit dem hinkenden Mann. Was aber Gott von uns möchte, ist, dass wir gehorsam sind. Das Resultat von dieser Heilung von diesem Mann war ja, dass er zu einem Verkündiger wurde. Nachdem er erfahren hatte, wer ihn geheilt hatte, später im Tempel, da sagt er das allen Leuten weiter. Weil jetzt weiß er ja, dass Jesus ihn geheilt hat. Das Interessante ist aber, finde ich, in dem Text, dass Jesus sich nicht für die Verkündigung interessiert. Jesus interessiert sich nicht für das, was der Mann jetzt tut, für ihn. Sondern Jesus interessiert sich für das Herzen von dem Mann. Er sagt nämlich zu ihm, geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht was Schlimmeres passiert. Er sagt nicht, okay, jetzt habe ich dich geheilt. Hier ist eine Liste von Dingen, die ich jetzt möchte, dass du tust. Die Verkündigung war ein Resultat von einem geheilten Herzen. Was Jesus aber möchte, ist unser Herz. Jesus interessiert sich für unser Herz. Jesus interessiert sich nicht, was du für ihn tust, sondern wie dein Herz und dein Umgang mit deiner eigenen Sünde ist. Und danach aus diese Heilung heraus entspringt dann in Verhalten, das Jesus für gut befindet. Ich sag's nochmal, wenn du das mitschreibst. Jesus ist nicht so sehr interessiert, was du für ihn tust, sondern wie dein Herz und dein Umgang mit deiner eigenen Sünde ist. Okay, wir haben uns jetzt den Mann angeschaut, ja? Diesen 38 Jahre da kranken Mann. Jetzt würde ich gerne switchen die Geschichte und jetzt gucken wir uns mal Jesus und sein Verhalten an. Das ist jetzt der zweite Punkt. Es gibt nämlich ganz am Anfang einen ganz interessanten Hinweis, nämlich, dass eine große Menge, sagt mal alle, große Menge, dass du ein bisschen wach werdet, weißt du? Große Menge. Blinden, Krame, Lahme, Abgezerrte und unser Mann war also nicht allein. War viel los. Es war ja so viel los, dass nach der Heilung der Mann Jesus aus den Augen verloren hat. So viel war da los, Puri. Naja, eventuell war der eine oder andere von euch schon mal in Jerusalem oder in irgendeinem arabischen Viertel oder irgendwo, wo viel los war, auch London, Times Square, whatever. Wenn so viel Gewusel ist, ne? So stelle ich mir das vor. Viel Gewusel, viele Leute, viele Kranke, viel laut, viel alles. Ne? Der Mann war nicht alleine. Der Mann lag ja schon eine Weile da. Der Text sagt ja nicht, dass er schon 38 Jahre da lag. Er war schon 38 Jahre krank, aber ich gehe mal davon aus, er lag schon eine ganze Weile, weil ne, ab und zu kam ja nur der Engel und er kam ja schon ein paar Mal zu spät. Jetzt stell dir mal vor, du bist die Person, die neben ihm liegt, schon seit 5 Jahren. Und wenn du nicht blind bist, war ein Blind auch dabei, dann hast du jetzt gesehen, was jetzt hier auf einmal los war. Da kommt also Jesus mit ein paar Jüngern, sieht ihn, fragt ihn, heilt ihn. Der Mann rollt seine Matte auf und verschwindet. Und du liegst jetzt daneben schon seit 5 Jahren. Wie wäre denn deine Reaktion gewesen? Also ich hätte dann, nachdem ich meinen Mund wieder zugekriegt hätte, was geht ab, hätte ich gemacht, hallo, me too. Ne? Oder? Und ich habe den Text gelesen und habe gedacht, alter Falter, warum heilt Jesus nur diesen einen Mann? Vielleicht hast du die Frage nicht gestellt, aber die kommt jetzt in deinen Kopf. Ist das nicht eine gute Frage? Hey, ist ja allerhand. Da steht doch explizit, da war eine große Menge von Leuten. Warum macht es Jesus? Warum heilt Jesus jetzt nur zwei, drei? Also warum heilt er nicht mehr? Bin ich im falschen Film? Die Antwort, die liegt auf der Hand. Auch wenn man den Text ein bisschen weiterliest, findet man Hinweise darauf. Und wenn man den noch weiterliest im Neuen Testament, dann merkt man das, dass Jesus nur das gemacht hat, was er hatte machen sollen. Jesus hat 100% seinen Auftrag erkannt und danach hat er 100% diesen Auftrag ausgeführt. Ich habe ein paar Bibelstellen gleich mitgebracht, aber vorher noch ein Gedanke. Habe ich mich nämlich auch dann in diesem Zusammenhang gefragt, als Jesus am Kreuz hängt und er schreit aus, das allerletzte, was er sagt, es ist vollbracht. Ich denke mir, habe ich mir gedacht, hey, Alter, also Jesus, also es ist vollbracht, ist das jetzt nicht ein bisschen übertrieben? Alle deine Jünger sind abgehauen, bis auf Johannes. Und Johannes durfte unterm Kreuz sein, weil der war noch ganz jung. Deswegen wird er in der Kirchengeschichte in aller Kunst immer ohne Bart dargestellt. Wenn manche Leute sagen, höchst Maria Magdalena, sagst du, nein, der war halt jung. Deswegen wurde er so dargestellt, deswegen durfte er auch unterm Kreuz sein. Junge, Teenager und Frauen durften unterm Kreuz sein, außer Römer halt. Ne? Alle anderen sind abgehauen. Jesus, ey, ich meine, die Spanier haben noch nichts von dir gehört. Ich meine, ganz Jerusalem hat jetzt noch nicht evangelisiert und hat sich dir angeschlossen. Wie kannst du sagen, es ist vollbracht? Wie kannst du sagen, dein Werk ist vollbracht? Wie kannst du das machen? Jesus, ist dein Werk nicht vollbracht, nachdem du eigentlich von den Toten auferstanden bist? Ist dein Werk nicht eigentlich vollbracht, wenn du wieder zum Vater gegangen bist und der Heilige Geist gekommen ist? Wie kannst du sagen, es ist vollbracht? Jesus kann sagen, es ist vollbracht, weil er den Auftrag, den er hatte, 100%ig ausgefüllt hat. In Johannes 5 heißt es dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Johannes 12, denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat. Er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll. Und ich weiß, dass sein Gebot ewiges Leben ist. Darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Johannes 14, damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steh auf, und so weiter. Johannes 14, nochmal. Wer mich nicht liebt, der befolgt meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Und da heißt dann später in Epheser 2, dieses Prinzip vom Auftrag, von der Kraft eines Auftrags, überträgt jetzt Apostel Paulus auf unser eigenes Leben, indem er sagt, denn wir, die Christen, sind seine Schöpfung, erschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Jesus kann am Kreuz hängen und sagen, es ist vollbracht, weil er diesen Auftrag erkannte und ausgeführt hat. So kurz und schwammig von der Ferne könnte man sagen, es ist nicht vollbracht. In der Theologie sprechen wir manchmal vom yet but not now, schon aber noch nicht. Aber Jesus wandelte in seinem Auftrag und hat diesen aufgefüllt. Und an diesem Tag am Teich von Bethesda war nur der eine Mann dran. Ich kann mir vorstellen, dass das Jesus auch wehgetan hat, dass da nur ein Mann dran war an dem Tag. Aber das war sein Auftrag. Was bedeutet das jetzt für dich und für mich? Du musst nicht allen Nachbarn in deiner Umgebung von Jesus erzählen. Außer es ist dein Auftrag. Du musst nicht alle Kranken um dein Umfeld herum musst du helfen. Außer es ist dein Auftrag. Du musst nicht den Hunger dieser Welt stillen und 250 Patenkinder bei Compassion haben, außer es ist dein Auftrag. Du musst nicht zu allem Ja und Amen sagen, was die Leute hier im Kreuzpunkt sagen, was es zu tun hat oder nicht. Amen. Ihr seid schon gehorsame Schäflein, du. Außer es ist dein Auftrag. Amen. Du musst nicht der neue Billy Graham, Bill Johnson, whatever sein, außer es ist dein Auftrag. Du musst nicht gleichzeitig innovativ, kreativ, stetig, gewissenhaft sein, außer du bist halt Superman. Dann. Aber was du wissen musst, ist dein Auftrag. Das musst du wissen. Und wenn du diesen Auftrag erkannt hast, dann setzt das ungeheure Kraft frei, weil du auch Nein sagen kannst zu Dingen, die Leute dir antragen. Du kannst auch Nein sagen zu Dingen und Ja sagen zu dem, was Gott von dir möchte. Ich komme jetzt zum Schluss. Was braucht es, um herauszufinden, was Gott von dir möchte und was nicht? Als allererstes brauchst du eine lebendige Beziehung mit Jesus. Da geht kein Weg dran vorbei. Das ist nur möglich, wenn deine Sünden vergeben worden sind. Dann kannst du rausfinden, was dein Lebensauftrag ist. Wenn du noch niemals dein Leben Jesus gegeben hast, wenn du noch niemals gesagt hast, ich habe Sünde in meinem Leben, ich brauche jemand, der mich von dieser Liegematte, auf der ich drauf liege, rausruft, dann wird es höchste Zeit, dass du diesen Jesus in dein Leben einlebst, damit du ihn fragen kannst, was du in deinem Leben tun sollst. Das Zweite ist, wenn du schon ein Christ bist, ein Kind Gottes, dann ist das Zweite, was du brauchst, eine ehrliche Beziehung mit Jesus und eine Beziehung, die von Gehorsam geprägt ist. Der Heilige Geist spricht zu uns, der redet zu uns und du musst ehrlich und offen und ernsthaft Jesus fragen, Jesus, was willst du von mir? Und dann gibt es die big, big topics, oder? Okay, Jesus hat mich gerufen auf die Arbeit, auf die Arbeit, auf die Arbeit, auf die Arbeit. Ich soll das machen und das machen und das machen. Und dann gibt es aber auch kleine Topics. Jesus, was soll ich heute machen? Vielleicht kommt gar nichts dran. Vielleicht ist es ganz normal, dass du sagst, ja klar, ich muss halt ehrlich sein und fleißig sein und so weiter und so fort. Aber du musst Jesus diese Frage stellen, damit du weißt, was du zu tun hast. Der Bonhoeffer hat gesagt, wir müssen beten, dass wir hören. Und dann müssen wir beten, dass wir das, was wir hören, auch richtig verstehen. Geht kein Weg dran vorbei, wenn du ein Leben leben möchtest, wo du deinen Auftrag erkennst und ausfüllen kannst. Es ist ein Mystery, liebe Leute. Es ist ein Mystery, Gottes Stimme zu hören. Es ist was Geheimnisvolles und was Spannendes. Und da geht nichts dran vorbei, einer intensiven Gebetszeit, einer intensiven Fragezeit und einer intensiven Beziehung mit Jesus. Wenn wir das nicht machen, bauen wir entweder den Turm zu Babel und nicht Gottes Reich oder wir brennen aus. Entweder machst du viel zu viel oder viel zu wenig. Das Dritte ist, du findest deine Berufung und das, was Jesus von dir möchte, nur im Ausprobieren. Nur im Mal aufs Boot steigen. Nur in dem, dass du etwas wagst. Ich möchte jetzt nicht sagen, wenn jetzt nachher irgendjemand fragt, hey, ich habe gesehen, da ist ein Zettel vom Bistro-Team, die suchen Mitarbeiter. Das wäre jetzt auch ein bisschen komisch, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt eine 5-wöchige Fastenzeit und bete jetzt, ob ich beim Bistro-Team mal mitarbeiten soll. Das sage ich nicht, okay? Was ich sagen will ist, probier es halt einfach mal aus. Wenn es dir passt oder wenn es dir nicht passt, kannst du immer noch nach 3 Wochen sagen, ist nichts für mich, Kaffee ausschenken. Ist so kompliziert mit den Knöpfen oder whatever. Vor kurzem hat mich jemand gefragt, jetzt in Karlsruhe, wo ich dann als Pastor arbeite, 70% und 30% auf einer Bibelschule. Hey Philipp, könntest du auch ein paar Flyer machen? Ich kann Flyer machen. Ich habe nicht meinen Auftrag. Das ist nicht mein Auftrag. Da kann ich einfach, nö, kann ich nicht. Ne? Ja, aber wer macht's dann? I don't know. Das ist nicht mein Auftrag, Flyer zu machen. Und das will ich damit sagen, dass es so viel Kraft freisetzt. Ich würde jetzt ganz gerne gleich mit euch eine Gebetszeit machen. Vorher aber würden wir ganz gerne noch ein kleines kurzes Lied singen und dann würde ich gerne mit euch eine Gebetszeit machen, wo wir vor Gott kommen und gewisse Dinge jetzt im Gebet vor Gott bringen und gewisse Dinge ihm hinlegen, dass er sie für uns verändert. Okay? Genau, dann singen wir jetzt ein bisschen einen Song und dann komme ich wieder hoch und machen unsere Ministry Time. Diese Liegematte, die steht für ein altes Leben. Die steht für Einsamkeit, Schmerz, die steht für Verzweiflung, die steht für Alleinsein, die steht für Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ich habe die bewusst heute Morgen zusammengerollt Und ich würde mir gerne wünschen, dass wir diesen Sommer, wenn noch ein bisschen Sommer übrig bleibt und du noch an den Strand gehst oder ein Schwimmbad oder zu Hause, eine Matte mal ausrollst, dass du dich daran erinnerst, dass die Matte schon zusammengerollt worden ist in Jesus Christus. Dass deine Sünden schon ans Kreuz geschlagen worden sind in Jesus Christus, dass du nicht auf dieser Liegematte liegen bleiben musst. Amen. Ich würde gerne mit euch beten, und zwar würde ich euch gerne in Gruppen einteilen. Ihr dürft gerne eure Augen schließen. Und ich werde dich fragen, ob du in irgendeine von diesen Kategorien reinpasst heute Morgen. Und dann würde ich gerne für dich beten. Die erste Kategorie ist diese Einsamkeit, das Alleinsein. Vielleicht würdest du dir sagen, ich bin und ich fühle mich im Moment alleine. Wegen was auch immer. Wenn du sagen würdest heute Morgen, ich fühle mich alleine, dann heb doch deine Hand, dass wir gemeinsam für dich beten können. Fühlst du dich alleine? Fühlst du dich alleine? Danke. Jesus, wir möchten beten für diejenigen, die sich alleine fühlen, Jesus. Die nicht getragen werden von Freundschaften. Ich möchte beten, Jesus, die du diesen Leuten heute Morgen ganz tief ins Herz legst, dass du bei ihnen bist. Und dann möchte ich aber auch beten, Jesus, dass du ihnen Freunde und Freundinnen zur Seite schenkst, die sie anfassen können, wo sie zusammen weinen können, wo sie gemeinsam unterwegs sind, Jesus. Jesus, du hast uns in eine Gemeinschaft gestellt und alleine sein ist nicht dein Plan. Und darum möchte ich dich bitten, dass du dieses Wunder tust heute Morgen für die Leute, die sich alleine fühlen. Vielleicht kommst du in die zweite Kategorie, wo du sagst, ich bin verzweifelt. Es ist gerade irgendwas in meinem Leben, ich bin verzweifelt. Ich bin wirklich verzweifelt. Bist du in dieser Kategorie, dann heb doch deine Hand, dass ich für dich beten kann. Bist du verzweifelt? Auf der Arbeit, daheim, in der Schule, auf der Uni, Kindererziehung, Ehe, Geld. Heb doch deine Hand, wer verzweifelt ist. Okay. Jesus, ich möchte bitten für diejenigen, die verzweifelt sind heute Morgen. Du hast gesagt, dass alle unsere Sorgen, dass wir sie dir hinwerfen dürfen, Jesus. Und ich möchte heute Morgen zusprechen, wenn du verzweifelt bist, dass Jesus dich sieht in deiner Verzweiflung. Dass Jesus bei dir ist in deiner Verzweiflung. Und ich möchte heute Morgen zusprechen zu der Verzweiflung, dass sie fliehen muss im Namen von Jesus und dass Freude in dein Leben kommen kann, Zuversicht in dein Leben kommen kann. Denn Jesus hat die Matte schon aufgerollt. Vielleicht gehörst du in die dritte Kategorie, wo du sagst, ich bin krank. Ich weiß, in meinem Leben ist was nicht in Ordnung, aufgrund von meinem Lebensstil, von meiner eigenen Sünde. Aber vielleicht bist du auch einfach krank, weil du halt krank bist. Wenn du in diese Kategorie reingehörst, in diese Gruppe, dann heb doch deine Hand, dass wir auch für dich beten können. Jesus, wir glauben daran, dass du derjenige bist, der Macht hat über Himmel und Hölle, über Tod, über Leben. Und wir danken dir, Jesus, dass wir zu dir kommen können, mutig vor deinen Thron. Und wir möchten jetzt beten, Jesus, für diejenigen, die krank sind, dass du Heilung schenkst. Dass du diejenigen, die krank sind aufgrund von ihrer Sünde, dass sie wissen dürfen, dass sie zu dir kommen können und Vergebung von ihren Sünden erlangen können und wieder heil werden. Wir beten aber auch für die, Jesus, die ein Gebrechen haben, einfach an ihrem Körper, dass du sie wieder gesund machst, Jesus. Komm du mit deiner Heilungskraft, komm du mit deinem Reich, komm du mit allem dem, was wir nicht können und mach du diese Personen wieder gesund. Vielleicht kommst du in die vierte Kategorie, wo du sagst, ich habe Sünde in meinem Leben. Vielleicht, du weißt es ja am allerbesten, welche Sünde du gerade mit dir rumträgst. Wenn du gerne heute Morgen diese Sünde zu Jesus bringen möchtest, dann heb doch du auch deine Hand, dass ich für dich beten kann. Was Spezifisches, was nicht Spezifisches, allgemein. Ja, danke schön. Herr, ich möchte sagen, dass Jesus dich lieb hat, dass Jesus deine Sünde sieht und dass Jesus Erbarmen hat mit dir. Und das Handheben ist ein Zeichen auch von, ich möchte diese Vergebung und ich möchte die Vergebung zusprechen von deinen Sünden. Jesus hält nichts zurück. Gott hat keine Freude daran, dass du mit deinen Sünden umhergehst. Und da möchte ich dir zusprechen heute Morgen, dass diese Sünde, die du gerade in deinem Kopf hattest, die du gerne vor Jesus bringen möchtest, dass diese vergeben worden ist. Vielleicht gehörst du aber noch in die Kategorie von Leuten, die sagen, es fällt mir ganz arg schwierig, eine ehrliche Beziehung mit Jesus zu führen. Philipp, ich habe das vorher gehört, wie du gesagt hast, dass wir ehrlich zu Jesus sein können, dass wir zu ihm kommen können, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Aber vielleicht fällt es dir schwer, aufgrund von deiner Erziehung, aufgrund von deiner Prägung oder whatever. Wenn du in die Kategorie hineingehörst, dann heb doch deine Hand, ich würde auch noch gerne für dich beten. Es fällt dir schwer, eine ehrliche Beziehung mit Jesus zu führen. Ja, danke, ja. Jesus, ich möchte danken, dass wir zu dir kommen können, mutig vor den Thron, so wie uns der Schnabel gewachsen ist, dass du Freude dran hast, Jesus, wenn wir ehrlich sind, wenn wir mit dir reden wie mit einem guten Freund. Und Jesus, du siehst diese Barriere, die da herrscht bei manchen Leuten heute, wo es ihnen schwer fällt, ehrlich zu dir zu sein, eine Beziehung zu führen, die einfach offen und ehrlich ist. Und ich möchte dir zusprechen, dass diese Barriere nicht da sein muss, sondern dass du frei und offen zu Jesus kommen kannst. Mach einen Spaziergang. Rede mit deinem Vater, wie dir der Mund gewachsen ist, und erlebe die Freiheit, die daraus entsteht. Dann möchte ich noch als letztes gerne beten für die Leute, die sagen würden, Philipp, ich weiß noch nicht genau, was Jesus von mir will. Was ist mein großer Lebensauftrag? Was sind meine kleinen Lebensaufträge? Ich habe Schwierigkeiten, die Stimme Gottes zu hören, wenn ich mit ihm darüber rede. Wenn das du bist, der in diese Kategorie reinkommt, dann heb doch du auch deine Hand, dass ich für dich beten kann. Oh, danke schön, ja. Jesus, ich danke dir für diejenigen, die sagen und sich ausstrecken nach dir und sagen, ich will von dir hören, Jesus. Hab du Erbarmen und sprich du, Heiliger Geist, zu ihnen. Für die Leute, die gerade in die Rente gehen, vielleicht Jesus, und jetzt die Arbeit fertig ist, wo so das große Leben irgendwie wieder neu anfängt, schenk du ihnen einen Auftrag, Jesus. Ein Lebensmotto, Jesus. Lass sie nicht versanden auf Kreuzfahrten auf dieser Welt, in irgendwelchen Segelturns und Urlaubsfahrten. Gib du ihnen einen Auftrag, Jesus. Dass sie arbeiten für dich und dein Reich, dass sie arbeiten für die Gesellschaft, Jesus. Gib du ihnen einfach, was der Bonhoeffer gesagt hat, ein offenes Ohr, dass sie verstehen, was du sagst, Jesus. Gib du ihnen Mut und Zeit, ins Gespräch mit dir zu kommen.